Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
8 Jahre lang hat er die Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin präsidiert und an der Universität Basel gelehrt, Christoph Riemann-Sutter. Heikle Themen wie die Präimplantationsdiagnostik oder die Sterbehilfe haben ihn in diesen Jahren beschäftigt. Jetzt bricht er seine Zelte ab und übernimmt an der Universität Lübeck eine Professur für Theorie und Ethik der Biowissenschaften. Ist es ein Aufbruch zu neuen Ufern oder vielleicht Flucht vor hiesigen politischen und ethischen Gegebenheiten? Christoph Riemann-Sutter ist Gast bei Emmy Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Christoph Riemann, Sie emigrieren gewissermaßen, Sie werden Professor in Lübeck, meint das gehört. Ist das jetzt ein Aufbruch oder ist es eine Flucht?
Also für mich ist es ein Aufbruch. Ich hoffe, dass ich einen Haufen von diesen Erfahrungen und Themen, die ich da jetzt hat dürfen einsammeln und hat dürfen zum Teil bearbeiten, ein bisschen in einer ruhigen Situation kann reflektieren und fruchtbar machen.
Und das Moment vom Weggehen und da irgendetwas weglassen, was man lieber nicht mehr will, das gibt es nicht auch?
Nein, eigentlich nicht. Also ich bin wirklich mit Leib und Seele hier in der Schweiz in diesem Ethikdiskurs tätig gewesen und würde eigentlich gerne auch weiter. Und vielleicht gibt es auch wieder einmal eine Gelegenheit. Aber für den Moment ist es auch gut, einmal ein bisschen zurückzustehen und einfach einmal ein bisschen darüber nachzudenken, was man eigentlich gemacht hat.
Das würde ich dann gerne im Laufe der nächsten 20 Minuten. Das Lübeck, was erwartet Sie denn dort? Ist das irgendein wichtiges Zentrum für ethische Debatten oder ist das mehr ein Zufall, dass Sie dort hingehen jetzt?
Also es ist auf der einen Seite natürlich ein Zufall, wo ich eine Stelle gefunden habe, haben dort eine gefunden, aber Lübeck ist eine hervorragende medizinische Universität und hat ein kleines Institut für geistessozialwissenschaftliche Fragestellungen um Naturwissenschaften und Medizin herum. Und dort ist die neue Professur angesiedelt. Und das ist eigentlich eine tolle Situation, das können zu machen, was ich eigentlich wirklich mache und will machen, nämlich ethische und philosophische Reflexion auf Biowissenschaften, speziell Medizin.
Und ist denn das, ich sage das mit Anführungszeichen, eine gewöhnliche Professur, wo Sie Seminararbeiten korrigieren, Doktoranden betreuen, oder ist das noch irgendetwas mehr, der Kontakt zum politischen Diskurs, wo Sie da ja intensiv gehabt haben, ist der dort auch schon dabei oder eher nicht?
Also so wie es jetzt aussieht und anfängt, ist es eine gewöhnliche Professur, also ich muss Doktoranden betreuen, muss Seminar geben und Vorlesungen halten und auch ein bisschen Forschung an Land ziehen und neue Projekte anfangen.
Also Geld mit anderen Worten.
Natürlich, Forschung an Land ziehen heisst Geld an Land ziehen. Ob es da dann auch Möglichkeiten gibt, im deutschen Diskurs auf der politischen Ebene irgendwie mitzuwirken, das muss ich schauen. Ich suche es jetzt nicht ganz aktiv am Anfang.
Ist denn so, dass im Ausland der Diskurs über Ethik intensiver ist als da in der Schweiz?
Ich will nicht sagen intensiver, er ist aber anders. Also ich kenne England gut, habe ein bisschen in Amerika sein mal und Deutschland kenne ich sowieso näher, weil wir da ja näher von der deutschen Grenze sind in Basel. Ich glaube, es gibt wirklich Eigenheiten. Also quasi der ethische Raum hat irgendwie andere Strukturen, sind andere Metaphern, andere Bilder, andere Geschichten, die im Hintergrund sind. Und das ist natürlich in Deutschland speziell. Also Medizinethik kann man eigentlich nie betreiben, ohne irgendwie unbewusst im Hintergrund Geschichte von der Nazimedizin zu haben und die Auseinandersetzung nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie kann Medizin vertrauenswürdig sein? Diese Fragen. Und das ist weder in England noch in der Schweiz so im Vordergrund. In der Schweiz ist dann viel mehr, wie ich es erlebt habe, die Vielsprachigkeit oder Multikulturalität und dadurch auch ein gewisser liberaler Ansatz, liberaler als im Ethikdiskurs in Deutschland. Und das so ein bisschen zu vergleichen, ist auch noch sehr spannend.
Jetzt haben wir beide das Wort Ethik ziemlich häufig gebraucht, ganz plump gefragt. Was ist überhaupt Ethik?
Also Ethik ist ein Auseinandersetzung mit moralischen Fragen, mit Fragen, was gut ist, was gute Entscheidungen sind, was gute Strukturen vom Zusammenleben sind. Also Institutionen bis zum Staat, das ist Ethik. Ethik ist also nicht Moral selber. Also der Ethiker sollte eigentlich nicht moralisieren, sondern sollte über Moral nachdenken. Und darüber nachdenken, wie sind bestimmte moralische Vorstellungen, unsere Vorstellungen von was gut ist, was erstrebenswert ist, wie sind die begründet, warum sind denn die gut, die man als gut findet, oder die schlecht, die man als schlecht findet, oder als bös findet. Die Hintergrundsarbeit, also Ethik ist eine Hintergrundsarbeit eigentlich für Moral und konkret auch für Politik, weil dort geht es um konkrete Entscheidungen, die in Form von Recht und von Institutionen dann eine Art verfestigt werden oder sich materialisieren.
Jetzt ist mir aber der Unterschied, so wie sie es braucht haben, zwischen der Ethik und der Moral, die sich die Ethik damit beschäftigt, doch nicht ganz hundertprozentig klar geworden. Also können Sie es vielleicht nochmal versuchen zu erklären, damit ich daraus komme, genau.
Also es ist wie eine Meta-Ebene oder eine Hintergrundsebene. Also wenn man moralisiert, dann weiss man irgendwie, du sollst oder du hast Pflichten oder ich habe Pflichten oder darf das nicht. Das nicht dürfen, dürfen, also das ist Moral. Zeigefinger, ja. Aber nicht nur Zeigefinger, sondern auch wirklich unsere Traditionen sind ja sehr reich an moralischen Bildern, an moralischen Normen, wo wir uns orientieren. Also hat auch mit Orientierung zu tun, nicht nur Zeigefinger. Mhm. Aber die Moral, die ist in einem Wandel unterworfen, weil die Gesellschaft in einem Wandel ist. Also es gibt jetzt im Bereich Medizin, wo man es ganz besonders gut sieht, gibt es neue Techniken, neue Möglichkeiten, neue Eingriffsmöglichkeiten, neue Möglichkeiten, in den Körper hineinzuschauen. Stichwort Gentest, Genomanalyse, persönliche Genomik, die jetzt entsteht. Also es gibt Fragen, die man vor 20 Jahren noch nicht hatte. Und darum die Aufgabe für die Personen, für die Individuen, für die Patienten, für die Ärzte, Ärztinnen, Pflegenden, mit dem umzugehen, gut umzugehen und das irgendwie zu integrieren in ihre traditionellen Vorstellungen von dem, was heisst, ein guter Arzt zu sein oder was es heisst, eine gute Gesellschaft zu sein.
Also Moral wäre auf eine Art das, was also das System von der Regelungen, wo wir sind, und die Ethik, das Instrumentarium zu überlegen, stimmt das immer alles noch, wenn wir etwas ändern, könnte man es so annäherungsweise versuchen zu formulieren?
Das ist sehr gut. Das ist sehr nahe, dem will ich es verstanden.
Dann ist doch das einmal geklärt. Jetzt haben Sie, Christoph Rehmann, 8 Jahre lang die Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin, Menschenmedizin, geleitet, hören jetzt auftreten. Haben Sie eigentlich etwas erreicht, in dem Sinn, was Sie gerne wollen?
Ich glaube, wir haben einen Haufen Ziele gehabt. Und wir haben einige erreicht. Wir haben wahrscheinlich nicht alle erreicht, das ist klar. Aber mein Hauptziel oder meine Wunschvorstellung, die ich angefangen habe, ist, dass wir können mit dieser Kommission einen Beitrag zur Vertiefung vom öffentlichen Diskurs, von der öffentlichen Diskussionen über die ethischen Fragen leisten. Und ich glaube, das ist schon zu den Themen, die wir geschafft haben, nicht so allen genau gleich stark, aber zu vielen von diesen Themen ist es das gelungen.
Also die allgemeine Öffentlichkeit, die Leute, die Zeitung lesen, die Medien konsumieren, das sind ihr Hauptpublikum. Fachwissenschaftler oder vielleicht sogar Politiker kämen die erste, zweite Linie, sollen aber auch hören.
Politiker müssen natürlich hören, weil also wir sind ja auch eingesetzt formell als eine beratende Kommission für Parlament und Bundesrat und die Kantone, die aber öffentlich schafft. Und weil die Politiker sowohl im Parlament wie auch in der Exekutive ja auch öffentliche Personen sind, also die arbeiten auch in der Öffentlichkeit. Also so ist die öffentliche Auseinandersetzung eigentlich wie ein Medium, wo uns verbindet. Und wenn wir in der Öffentlichkeit einen Diskurs versuchen zu vertiefen oder zu diversifizieren, zu versachlichen, dann wirkt das sich auch auf das aus, wo Politiker um sich herum haben, wo sie auch ihre Argumente daraus ziehen und wo dann einen Einfluss hat, was ein gutes Argument im Parlament ist und was dann vielleicht durchsetzungsfähig ist.
Also Sie haben den Eindruck, Sie haben sich können etablieren als Gesprächspartner in dieser öffentlichen Debatte. Jetzt sind aber Gelder gekürzt worden für die Kommission. Das spricht nicht dafür, dass man die viel wichtig anschaut.
Das ist, also es sind Gelder gekürzt worden, das ist richtig.
Das ist ein Grund, wieso sie auf Deutschland gehen, oder?
Ja, ein Grund. Also
Einer, ja.
Es ist allerdings, muss man sagen, in einem Kontext gesehen. Also das Parlament hat bei allen außerparlamentarischen Kommissionen wollen sparen. Also es hat offenbar Haufen Kommissionen gehabt, die seit Jahrzehnten...
Fast so teuer wie Tunnel.
Ja, irgendwie 150 oder 200 Kommissionen gehabt und hat man wollen überprüfen. Wir sind dann ein bisschen unter der Rasenmeier gekommen bei dieser Überprüfungsübung. Also man hat auch dort nicht mehr so gut können argumentieren, dass die Nationale Ethikkommission jetzt etwas ganz Spezielles soll sein und nicht vergleichbar mit der Aufgabe von anderen Kommissionen, die andere Sachbereiche bearbeiten.
Das sind ein paar hunderttausend Stutz, was darum gegangen ist. Oder eigentlich Peanuts.
Ja, es ist weniger. Also es ist etwa um 100.000 Franken gegangen, effektiv. Also es ist nicht. Also wir sind immer noch funktionsfähig. Wir haben ein bisschen hören müssen. Aber die Funktionsfähigkeit ist garantiert. Wir haben auch weiterhin eine unabhängige Stellung, was eigentlich das Essentielle ist für die Kommission, also dass man nicht abhängig ist, dass man auch genügend Mittel hat, um selber Themen anzureisen. Wir haben auch etwa 2/3 der Themen selber gewählt, also weil wir gefunden haben, sie sind wichtig, sie sind jetzt wichtig, also eine nationale Ethikkommission sich damit auseinandersetzt, ob jetzt jemand uns den Auftrag gibt dafür oder nicht. Also dazu gehört die ganze Suizidbeihilfsdiskussion, sogar die Stammzellen am Anfang, da hat es niemand einen Auftrag gegeben. Aber wir haben gemerkt, das ist jetzt eine begründete Erwartung, die man an die Kommission hat, dass die etwas dazu macht. Wenn sie für etwas soll da sein, muss sie zu dem etwas schaffen.
Jetzt frage ich mich, was sind denn eigentlich die grossen Probleme von dieser Kommission gewesen? Ist das Problemflut, die da ist? Also, Sie haben am Anfang gesagt, die medizinische Forschung bringt immer neue Fragen. Das ist ja eine ganze Menge, die Sie müssen da bearbeiten. Ist das Problem, dass Sie überhaupt gehört werden? Oder ist das grösste Problem, selber zu wissen, was eigentlich richtig ist, was Sie sollen sagen?
Ja, beides sind Aufgaben. Also das Zweite, was Sie gesagt haben, also die Auswahl von den Themen, wo man schafft, das ist eigentlich jetzt nach diesen 8 Jahren ein schwierigeres Thema, als ich gedacht habe. Ich habe gefunden, am Anfang, man könnte viel schneller verschiedene Themen bearbeiten. Aber man hat gemerkt, dass wenn man wirklich in die Tiefe gehen und wirklich begründete Stellungnahmen bringen, die etwas beiträgt, etwas Neues beiträgt, dann braucht man sehr viel Zeit. Also man muss die ganze Diskussion aufschaffen, die es bereits gibt. Man muss in der Kommission eine Meinung bilden, die nicht die ist, die einfach die Mitglieder schon mitbringen. Also es wäre das Einfachste, man würde einfach zusammenkommen und
abstimmen.
Eine Stunde reden und dann mal eine Abstimmung machen. Und dann hat man es eigentlich. Dann könnte man noch ein bisschen das Endresultat noch ein bisschen begründen. Das wäre quasi die Ethikkommission Light. Die bringt dann aber nicht mehr, als wenn man einfach eine Stammtischrunde macht und ein Tonband aufstellt. Und wir haben unsere Aufgabe eigentlich schon ein bisschen anspruchsvoller verstanden. Also wenn der Gesetzgeber uns einsetzt, dann hat er auch einen Anspruch darauf, eine wirklich sorgfältige Arbeit zu haben.
Und ist denn das jetzt mehr die Arbeit von einem Experten, so wie ein Ingenieur, weiss, wie man eine Brücke baut, und wir beide wissen das nicht, oder mehr die von einem Pfarrer, der sagt, wie es ist?
Es ist, glaube ich, eher vergleichbar mit jemandem, der ein Problem, das existiert, umkreist und schaut, worum geht es eigentlich? In welchem Kontext steht das Problem? Also man muss explorieren, muss eigentlich erforschen. Den Kontext von einer Problematik erforschen. Und das, was man während dem Erforschen sieht und die Zusammenhänge, die einem klar werden, die auch verständlich formulieren. Und das ist eigentlich dann eine Vorbereitungsarbeit für die, die Entscheidungen dann fällen müssen. Also die Ethikkommission tut ja keine Entscheidungen fällen, sondern sie tut sie vorbereiten. Man ist beratend und das Beratungsverhältnis ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Also man kann vielleicht noch mehr darüber nachdenken, was es heisst, jemanden zu beraten. Man kann ihm nicht einfach sagen, du sollst das und das machen. Wir haben jetzt lange darüber geredet und jetzt müsst ihr das und das machen. Denn wenn man diesen Anspruch hätte oder diesen Approach, dann kann man sich als Politiker eigentlich mit Recht davon distanzieren und sagen, ja, was wollen die eigentlich? Woher nehmen die ihre Autorität? Ich muss ja meine Verantwortung selber tragen und muss selber nachdenken.
Eben, die Legitimation, wo kommt denn die her? Genau, wo sie haben. Wenn sie reden und sagen, das sind die Überlegungen, die jemand zu dem Schluss führt.
Also ich glaube, die Legitimation muss man in jeder Stellungnahme selber darstellen. Man kann die nicht als gegeben hinnehmen. Man muss in einer Stellungnahme mit den Inhalten, die man findet, eigentlich die Berechtigung zeigen. Und zeigen, dass man irgendwie einen wirklichen Beitrag hätte können leisten, wo die Leute, die nachher so eine Stellungnahme lesen, nachher etwas haben für die eigene Entscheidungsfindung. Also eine Vorbereitung, dass die Entscheidungen, die sie nachher fällen müssen, für sie selber begründeter sind. Ohne dass es notwendigerweise so muss sein, dass die Ethikkommission mehrheitlich das und das empfiehlt und der Politiker muss dann das übernehmen, was die Ethikkommission mehrheitlich empfindet.
Sie machen ja sowieso, was meint der Politiker jetzt, was heisst das konkret? Das ist leuchtend mit zwar hier, aber ist doch relativ abstrakt, Christoph Ehmann, am Fall von der Suizidbeihilfe, wo vor einiger Zeit Positionen rausgegeben worden sind, Argumentationen müssen vielleicht besser sagen, was hat das dort konkret geheissen? Über was haben sie nicht können schlafen, über welches Problem?
Also dort ist eigentlich am Anfang ja so eine moralische Frage auf dem Tisch gewesen. Soll man das überhaupt, darf man das überhaupt organisierte Suizidbeihilfe anbieten? Und je länger wir darüber nachgedacht haben und diskutiert haben, ist es herausgekommen, dass das eigentlich nicht so sehr um die moralische Frage geht, sondern um Verantwortlichkeit. Also wer ist für welche Entscheid oder beziehungsweise für welche Rahmenbedingungen verantwortlich? Und da sind wir drauf gekommen, dass der Staat in der heutigen Lage, die sich seit Mitte 80er Jahre angebahnt hat, dass es Sterbehilfeorganisationen gibt in der Schweiz, dass der Staat eine Verantwortung hat, auch eine Rahmenstruktur zu bieten, dass die individuellen Entscheid, eine Suizidbeihilfe zu leisten, dass die gut rauskommen. Also, dass man nicht zu schnell leistet, schnell die Hilfe anbietet, wo vielleicht dem Mensch auch noch eine andere Option offen gestanden wäre, wenn man sich wirklich intensiv genug befasst hätte. Dass man so einen Sterbewunsch nicht zum, quasi zum Nennwert in jedem Fall muss nehmen, den Mensch aber ernst nimmt. Und das ist eigentlich wie eine Umwälzung vom Problem denn. Also es geht darum, wer hat welche Verantwortung, und der Staat hat eine Verantwortung, wenn er so eine liberale Regelung hat, wie wir im Artikel 115 Strafgesetzbuch, wo einfach heisst, Suizidbeihilfe ist nur dann strafbar, wenn sie aus selbstsüchtigem Motiv zustande kommt und gar keine andere Regelung hat.
Jetzt ist aber in dem Argumentations- und Reflexionsprozess, den Sie geschildert haben, quasi über Bord gegangen, die ursprüngliche Frage, darf man das überhaupt, darf der Staat überhaupt, die hat sich auf das in Luft aufgelöst. Was ist denn genau mit der passiert?
Nein, sie hat sich irgendwie situiert, also wer ist denn für die moralische Frage, soll man einer Person X Suizidbeihilfe leisten, wer ist da dafür zuständig? Also da haben wir gefunden, es ist nicht der Staat zuständig, sondern es ist in erster Linie die Person selber zuständig und die dieser Person nahe Unterstützung geben können. Also Familie, Freundeskreis und letztlich auch der Sterbehelfer, der von der Organisation kommt. Also die wirklich persönlich damit zu tun haben. Und wir haben eigentlich immer ganz klar begründet, dass der Staat nicht muss in die private Sphäre Einfluss nehmen, aber er muss die Situation schaffen, dass die Entscheid wirklich begründet stand kommen und dass man alle Optionen abgeklärt hat, dass man sich genügend Zeit kann nehmen im Einzelfall, dass es nicht schnell geht. Also, dass die Abklärung sorgfältig passiert. Eigentlich die Sorgfalt vom Prozess im Einzelfall ist das grösste Anliegen geworden. Und die moralische Frage, darf man oder darf man nicht, ist im Einzelfall zu beantworten und gar nicht generell.
Früher sind Leute, die sich selber umgebracht haben, außerhalb vom Friedhof verscharrt worden, weil es einfach der Jenseits von Gut und Böse war. Es gibt immer noch Leute, die das finden, oder? Die finden, Selbstmord geht einfach nicht aus moralischen Gründen. Die sind quasi bei der Argumentation vorne draussen geblieben. Die könnten mit dem, was sie und ihre Leute diskutiert haben, wahrscheinlich nichts anfangen.
Ich glaube nicht, dass es die Diskrepanz gibt. Also, wir haben auch sehr stark empfunden, als ein selbsttötigen Suizid eine tragische Sache ist. Also nicht etwas, das einfach einem unberührt lässt, sondern wo man eigentlich zuerst protestiert. Wo man eigentlich mit Recht protestiert, weil jemand offenbar hoffnungslos ist und keinen anderen Ausweg mehr sieht und wahrscheinlich auch Gründe hat dafür. Vielleicht Gründe, die man ändern könnte. Also ist eigentlich immer ein gewisser Skandal, dass jemand keinen anderen Ausweg sieht, als sich das Leben zu nehmen. Und wenn das weg wäre, also wenn die Betroffenheit weg wäre, dann nachher diskutiert man irgendwie auf der Wolken oben.
Sie haben Molekularbiologie studiert, wenn ich es recht im Kopf habe, und Philosophie. Jetzt solche Prozesse, wie Sie da beschrieben haben, wie viel ist da der Kopf dabei und wie viel der Bauch? Bis Sie Klarheit haben, was Sie meinen.
Wenn ich von mir selber rede, ich muss sagen, zuerst wahrscheinlich der Kopf, weil er etwas aufnimmt und etwas liest. Und dann ist aber sehr schnell der Bauch dabei und eine Intuition und das Gefühl. Und das ist für mich ganz wichtig, das Gefühl. Also das werde ich eigentlich immer ein bisschen kultivieren. Und wenn ich das nicht mehr habe, dann ist irgendwie etwas ganz Wichtiges von mir weg. Also ich misstraue einer intellektuell gefundenen Schlussfolgerung viel mehr, als ich in einem Gefühl misstraue. Und wenn am Schluss irgendwie eine Stellungnahme begründet wäre oder eine Empfehlung begründet wäre und ich habe aber ein schlechtes Gefühl dabei, dann nachher macht mich das sehr suspekt.
Dann muss man nochmal nachdenken.
Dann muss man nochmal nachdenken, ja.
Jetzt ist es so, so bitte ich das in Erinnerung habe, vor 20, 30 Jahren ist über Ethik an philosophischen Seminar diskutiert worden und heute ist jeder zweite Zeitungsartikel hat das Wort drin. Es hat offenbar in der Schweiz über 200 Ethikkommissionen für irgendwelche Sachverhalte. So einen richtigen Boom gruselt sich da nicht manchmal ein bisschen.
Es gibt also offenbar ein bisschen Klärungsbedarf, was denn Ethik ist. Also es verstehen auch nicht alle Leute, was denn so eine Ethikkommission überhaupt soll. Und es gibt offensichtlich auch in Haufen Zusammenhängen plötzlich die Idee, wir machen jetzt auch noch eine Ethikkommission. Und es ist auch ein Risiko, man kann eine Ethikkommission machen, um sich ein Feigenblatt voreinander zu binden oder um sich Legitimation zu suchen für Sachen, wo man vielleicht nicht so gut kann begründen kann. Aber man hat dann immerhin eine Ethikkommission
gehabt. Das kann in ihrem Sinn sein, wie der Feigenblatt neu überlastet mit irgendwelchen Aufgaben, die man selber nicht kann lösen kann.
Ja, das ist richtig.
Ist denn da einfach ist eine Marktlücke entstanden offenbar? Haben Sie den Eindruck, dass irgendwie das öffentliche Bedürfnis nach ethisch fundiertem Handeln gewachsen ist in den letzten Jahren wegen diesen wissenschaftlichen Entwicklungen? Oder sind alte Wertsysteme verkehrt und nützen nicht mehr recht? Was ist denn die Situation, dass der Boom, und der gibt es ja offensichtlich, dass der zustande gekommen ist?
Es sind ein Haufen Faktoren. Also das erste Mal ist sicher, das Wort hat ein bisschen Konjunktur gekriegt. Vor 30 Jahren hat man noch nicht so von Ethik geredet. Man hat dann von Philosophie geredet. Man hat eigentlich den Wunsch gehabt, philosophisch nachzudenken. Und ich glaube, das ist ein zweiter Strang, weil die gesellschaftliche Gesamtproblematik, wenn ich jetzt so will sagen, also wir sind, wenn ich es einschätze, in einer gesellschaftlichen Krisensituation, also da kann man Global Warming, also Klimaerwärmung nennen, kann man ökologische Probleme nennen, kann man jetzt Konjunkturkrise nennen, aber auch die beschleunigte Entwicklung von Technologien, wo Leben verfügbar macht, wo neue Eingriffsmöglichkeiten schafft, wo nachher auch Unklarheiten und Ambivalenzen oder Unklarheiten im Hinblick darauf, was ein guter Umgang mit diesen Möglichkeiten ist, schaffen. Und weil es immer komplexer geworden ist in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren, ist es nicht mehr für alle möglich, sich mit allen Fragen zu befassen, also auch nicht für den Entscheidungsträger. Und darum ist der Bedarf gekommen, jetzt im Bereich Humanmedizin, sich für die ethischen Fragen im Bereich Humanmedizin auf Bundesebene so eine Art ein Sounding Board namens Ethikkommission zu schaffen. Also eine Kommission, die so Entscheidungen einfach mal auseinanderlegt und Hintergründe auseinanderlegt.
Jetzt gibt es eine andere Kommission, relativ nahe Ihrem zu, die sich über Würde von Pflanzen unterhält. Ist denn so etwas, was Sie bereits mit sagen, komme ich auch nicht mehr raus, dass wir die machen, ist mir zu kompliziert oder zu weit weg? Oder gibt es überhaupt Sachen, wo Sie sagen, da weiss ich auch nicht, da bin ich auch alleine und muss hoffen, dass die recht überlegt haben?
Auf alle Fälle gibt's das. Also ich jetzt bei der Würde von der Pflanzen habe ich mich auch schon ein bisschen mit befasst, aber es gibt schon Gebiete, also Wirtschaftsethik, Ethik von Bankwesen, wo ich wirklich überhaupt nicht verstand und wo ich genauso als Laie nebendran stand wie.
Glauben Sie denn das, was die selben Ethiker über selbst erzählen? Dann haben Sie das Gefühl, weil ich selber nicht so ganz sicher bin, was ich in meinem Bereich sage, machen die möglicherweise auch Fehler?
Also dann würde ich, wenn ich mich jetzt mit dem befasse, würde ich natürlich denen ihre Stellungnahme lesen und hätte dann schon den Anspruch und würde sie darauf prüfen, ob ich nach dem Lesen von der Stellungnahme wirklich einen Sachverhalt, eine Problematik besser verstand oder nicht. Also nur einfach eine Empfehlung zu haben oder eine Folgerung gegen eine moralische Aussage von einer solchen Kommission nützt mir eigentlich nichts. Ich will dann einen Sachverhalt, eine Problematik besser verstehen und ich hoffe, dass es auch bei unseren Stellungnahmen passiert, dass wir Leute können in Voraussetzungen liefern, dass sie einen komplexen Sachverhalt besser verstehen.
Jetzt sind wir eigentlich so irgendetwas wie eine Kultur und eine Gesellschaft auf den ersten Blick. Man würde meinen, dass all die verschiedenen Teilbereiche, wo Ethiker am Werk sind und Ethikerinnen natürlich irgendeine gemeinsame Grundlage haben. Gibt es denn die? Oder gibt es die eigentlich nicht? Ich meine, es gibt eine Wirtschaftsethik, die auf Gewinn ausgeht, da hat der Max Weber mal ein Buch darüber geschrieben. Dann gibt es eine sozialistische Ethik, die irgendwie von einem Stachanov-Träger ist, der geschafft hat, bis er tot umgekehrt ist. Das geht irgendwie nicht zusammen. Gibt es eine gemeinsame Grundlage?
Ich glaube schon, dass es eine gemeinsame Grundlage gibt. Also ich würde es jetzt so benennen, mit einem ziemlich allgemeinen Begriff, unser Wunsch nach einem guten und erfüllten Leben. Was immer das heisst, aber das verbindet die verschiedenen Handlungsbereich, also sowohl in der Wirtschaft wie auch in der Technologie oder in der Medizin. Wir beurteilen eigentlich die Frage danach, sind sie ein Beitrag zu einem guten und erfüllten Leben? Und das beinhaltet auch das Zusammenleben, also das Leben mit anderen, also das Du, das Dialogische, und es beinhaltet auch die Institutionen, also Gerechtigkeit in den Institutionen. Und das sind eigentlich immer in allen Einzelthemen sind es letztlich Fragen von der gleichen Art.
Das wäre dann irgendetwas das, was auch in den letzten 250 Jahren seit der Aufklärung und der Französischen Revolution da in Europa diskutiert worden ist und in Nordamerika irgendeinen gemeinsamen Fundus, wo man das Gefühl hat, so wollen wir es.
Man kann noch weiter zurückgehen, man kann in die jüdische, in die christliche, man kann in die griechische Tradition gehen, und wahrscheinlich ist es auch wie anderen Kulturtraditionen, ich habe es mit China eben zu tun und sehe, dort geht es um die gleichen Anliegen. Also wenn man fragt, was sind die zentralen Anliegen in der Ethik oder im Nachdenken über das gute Leben, dann gibt es viel weniger Differenzen, als wenn man Moraltheorien anschaut.
Weil selbst sind Regeln, die einem Ort für einen Ort geschaffen worden sind, für eine bestimmte Zeit, und du das wieder weggehst. Das ist der Hintergrund. Also moralische Regeln verheben nicht, aber die Ethik als Grund würde ich verheben.
Ja, also wenn man die Anliegen schaut und was uns eigentlich stört, existenziell stört, am Finden von einem guten Lebensweg, da kann man viel mehr und besser Menschen aus anderen Kulturtraditionen verstehen, als wenn man ein Gesetz oder eine moralische Regel will verallgemeinern.
Das wäre ein Stück Hoffnung für die Welt. Christoph Rehmann, besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.